Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Work Now. Ich habe euch ja vor ein paar Wochen erzählt, dass ich einen neuen Job habe und zwar seit dem 15.03. bei Dann Berlin. Und heute ist zu Gast eine Managing Partner von Dann Berlin, Marie Kanellopoulos. Und natürlich sprechen wir auch über Dann Berlin, über das, was wir tun, über unsere Zusammenarbeit, wie das die letzten Monate gelaufen ist natürlich, aber auch, was sie umtreibt und eine ganz, ganz spannende Persönlichkeit. Deswegen ganz viel Spaß beim Gespräch. Moving the chains, creating the new.
Together we are building unity. Energiegeladene Interviews, spannende Brancheninsights und alles, was du zu New Work wissen musst. Der Business Podcast mit Kira Marie Krämer.
Liebe Marie, herzlich willkommen bei New Work Now. Schön, dass du zu Gast bist. Wir sind hier in Berlin, passend zu Dann Berlin. Du wohnst ja auch hier in der Nähe. Ich würde gerne von dir wissen, eine Antwort, die ich auch noch nicht kenne, die habe ich dir bisher noch nicht gestellt in unserer Zusammenarbeit. Womit hast du dein erstes Geld verdient?
Ja, taffe Frage. Ich habe tatsächlich auch meine beste Freundin gestern angerufen, weil es sehr viele Dinge gab, die überschneidend waren. Ich kam aus London wieder und habe die 12. und 13. Klasse in Potsdam mein Abitur gemacht und war teilweise am Wochenende aktiv, also typische Hostessarbeit, ja, sei es irgendwie eine Sitzplatzreservierung beim Bambi oder ein Gewinnspiel. Habe dann bei einem Nachtclub gearbeitet, abends auch noch, und habe mich hochgearbeitet dann zur Bartheke, was natürlich toll war. Ich konnte mit meinen Freunden feiern, sie bedienen und hatte tolle Abende. Und am Nachmittag bin ich tatsächlich in der 12. Klasse zu Doktor.com. Das war das erste Startup. Meine erste Erfahrung war super interessant. Man kann sich das vorstellen wie Teleklinik, Doktorlib. Und da ging es darum, dass wir die älter werdende Generation mehr mit Ärzten verbinden wollten. Und war aber kein Product Market Fit da. Ne? Also man hat gesehen, die Generation ist da, Nachfrage ist da, aber gesetzlich konnte man da noch nicht viel digitalisieren. Also dass das eine schöne Reise war.
Dann hattest du ja richtig früh Berührungspunkte mit Startups.
Weil absolut.
Die haben dich ja auch die letzten Jahre schon begleitet, ne? Also dein Werdegang, wenn man den jetzt sieht und bei LinkedIn nachverfolgt, dann sind ja Stationen dabei wie Prada, Chanel, du hast mir das ja ganz am Anfang auch erzählt, London, habe ich auch selber gelebt, also auch eine Stadt, die einfach wundervoll ist. Da würde man ja jetzt nicht meinen, dass du irgendwann in die HR-Beratung gehst und dann sogar Managing Partner von einer HR-Beratung oder Personaldienstleistung wirst. Erzähl uns doch mal gerne kurz, wie deine Stationen waren, wie du von wo nach wo gefunden hast und jetzt zu deiner Leidenschaft gefunden bist.
Es war absolut nicht geradlinig. Ich habe zuerst Mode und Designmanagement studiert, weil ich tief in meiner Leidenschaft einfach die Mode hatte, gerade so die High-End-Mode. Coco Chanel war ein großes Thema, ich würde sagen, seit der 5. Klasse.
Wow.
Nicht, weil es visuell irgendwie schön war oder weil es eine starke Brand war, sondern tatsächlich, weil mich Coco Chanel enorm beeinflusst hat. Ich fand, das war eine sehr starke Frau, die die Hose für die Frau entwickelt hat. Und alle meine Examen gingen wirklich um dieses Modehaus, sodass ich dann während meines Studiums viele Jahre bei Prada gearbeitet habe, bei Marco Polo, Ralph Lauren Praktika gemacht habe und habe mich dann in New York für jedes Opening beworben. Also wirklich, das waren 14 Praktikumsstellen. Ich habe jede Bewerbung eingeschickt und es wurde tatsächlich auch New York. War eine sehr aufregende Zeit, viel gelernt, viele Partys mitgemacht, von Madonnas Privatpartys bis hin zur Fashion Week. Und als ich dann zurückgekommen bin, dachte ich, okay, mir liegt die Welt zu Füßen. Ich will international arbeiten. Ich gehe in die Modebranche. Ich wurde tatsächlich schwanger mit 23 und habe dann gemerkt, okay, eigentlich muss da ja noch viel, viel mehr dabei sein. Und ich glaube, wenn du junger Mensch eine enorme Verantwortung bekommst, ne? Du Menschen sind abhängig von dir, dann hast du keine Zeit für Rumgeplänke, sondern ich habe mich sehr stark fokussiert und hatte dann meine Bachelorarbeit geschrieben und es ging um interkulturelle Kompetenzen bei Fach- und Führungskräften. Ich kannte den Gründer eines Startups, auch wieder E-Commerce-Startup, Fab.com, und habe dann im HR gearbeitet, konnte Expertise integrieren nach Deutschland und es war eine aufregende Zeit in Berlin. Gerade Startups, das Wort, ne, das war so ein Buzzword und alle wieder, ach, aus Amerika, Silicon Valley, was kommen die wieder mit irgendwelchen Trends? Und es war ja, eine aufregende Zeit. Ich konnte mit sehr internationalen Menschen arbeiten. Also da war das Thema Vielfalt und Machertum wirklich im Mittelpunkt. Und ich habe dann gemerkt, okay, HR ist tatsächlich etwas viel Tiefgreifenderes, etwas viel Geschäftskritischeres, Business-driven. Und das hat mich wirklich davon überzeugt, im HR Fuß zu fassen. Weil sonst dachte ich immer so an diesen Mutti-Zirkel. Man redet viel, man geht auf Policies, man sagt, das sind die Regeln und das darfst du alles nicht und das ist Administration. Aber es ist tatsächlich viel mehr als das. Und das hat mein Feuer entfacht für HR.
Und jetzt nochmal rückblickend auf die Modewelt. Das ist ja schon, würde ich sagen, jetzt auf den ersten Blick was anderes als HR. Also gefühlt ja auch irgendwie nach außen hin cooler. Wenn man sagen kann, man arbeitet bei Prada oder Chanel, vermisst du sowas manchmal? Nicht, dass du das sagen kannst, sondern die Modewelt generell an sich?
Nein, ich vermisse sie nicht, weil ich dort meine Erfahrungen machen konnte und gemerkt habe, das ist die Grenze. Mehr brauche ich dafür gar nicht. Und Mode kann immer noch ein Teilaspekt meines Lebens sein, auch wenn ich beruflich damit null zu tun habe. Vielmehr hatten mich immer die Menschen dahinter interessiert. Ich würde sagen, ob beruflich, privat, es ging mir immer um den Mensch. Und deswegen ist es im Endeffekt nur ein Produkt, was ich in meinem Lebenslauf vielleicht mal nicht mehr habe. Dafür habe ich viel, viel spannendere Tech-Produkte und Innovationen am Markt und wirklich ja vielseitige Menschen, von denen ich auch immer wieder lernen kann.
Und würdest du sagen, das, was du uns eben erzählt hast, war so dein Punkt, wo du gemerkt hast, okay, HR ist meine Leidenschaft, da will ich jetzt für immer bleiben. War das so dieser ausschlaggebende Punkt?
Ja, würde ich sagen. Also es war wirklich diese Zusammenarbeit mit den internationalen Menschen und Führungskräften, die mich enorm unterstützt haben. Es gab einen Head of HR, Global Head of HR, der kam mit 10 Büchern und meinte, Marie, wenn du dich mit Unternehmenskultur befassen möchtest, lese diese Bücher und bilde dich weiter. Und ich bin schon sehr emotional aufgestellt. Also ich habe, glaube ich, ein gutes Gefühl für mein Gegenüber. Wann rede ich zu viel? Wann bin ich vielleicht auch nicht verstanden? Und all diese Themen, die kann ich jetzt in meinem Job komplett ausleben. Von daher bin ich auf jeden Fall am richtigen Pfad angekommen.
Ja, doch. Also du hast eine sehr, sehr empathische Art, natürlich auch sympathisch, aber empathisch. Also du rufst ja auch schon manchmal an und sagst einfach, hey, ist alles okay? Also ich glaube, das ist ja nicht so normal bei Führungskräften. Da setzt du dich ja auch für ein, besonders bei LinkedIn, und sagst dann auch, okay, so sollte Führung heutzutage laufen und bist da auch ein großes Vorbild für viele. Und ich bin gespannt, was sich dahingehend noch verändert und ich hoffe, dass wir mit Dann Berlin da auch noch einen großen Beitrag zu leisten dürfen. Und apropos Dann Berlin, das gibt es seit 2013 und seit 2016 bist du Geschäftsführerin mit Jeanette zusammen und ich hätte jetzt gedacht, wenn ich deinen Lebenslauf so höre, Startups hier, Startups da, dass du irgendwann selbst gründest. Und dann hast du jetzt aber das Unternehmen übernommen. Wie kam es dazu? Und wie kam es auch dazu, dass du gesagt hast, ich gründe jetzt nicht? Oder steht das vielleicht noch irgendwann an?
Ja, vielleicht. man sollte niemals nie sagen. Also ich bin definitiv ein Typ Macher. Ich habe ein sehr hohes Engagement und möchte was erschaffen am Markt, ja. Das kann ich natürlich mit Dann Berlin sehr, sehr gut, weil ich habe da ein ganz tolles Konstrukt und bin ja auch Mitgesellschafterin. Das heißt, ich kann da sehr gut mitgestalten und machen. Das zeigt ja auch so die Vergangenheit, die wir hatten. Und im Großen und Ganzen habe ich im Laufe meiner Bahn immer an Businessplänen gearbeitet. Und ich bin da auch sehr, sehr offen in den Austausch gegangen und meinte, hey, ich habe 2013 mein erstes Kind bekommen, 2017 mein zweites Kind. Ich habe die Elternzeit genutzt, um mich weiterzubilden, Businesspläne zu schreiben, geguckt, okay, was kann ich noch gründen, und habe dann auch mit der Gründerin Cornelia Hoppe darüber gesprochen. Das heißt, sie kannte meine Ambition und sie meinte auch immer, Marie, ich war ja Mitarbeiterin der ersten Stunde, von dir höre ich immer nichts, außer dass du Projekte umkrempelst, dass du dich weiter reinverkaufst, dass du mit den Gründern und Gründerinnen essen gehst. Also hast schon gemerkt, ne, dass da ein gewisser Drive war. Ich habe dann auch mit meinen zwei Kindern eine Schwesterfirma mit profitabel gemacht. Da war ich Geschäftsführerin und COO und da konnte ich mich schon austoben. Und als diese Firma so gut anlief, haben wir gesagt, komm, wir schmeißen beide Firmen zusammen und wir machen daraus ein komplett neues Ding. Von daher würde ich sagen, die Erfahrungen, die du als Gründer oder Gründerin hast, das kannst du auch als Geschäftsführung haben. Es geht nicht immer darum, das Rad neu zu erfinden, aber unternehmerisch tätig zu sein, Dinge auszuprobieren, Business zu pivoten und ja kreativ zu denken. Und da kommt vielleicht auch wieder so mein Hintergrund mit Mode und Design. Dieses ganze Kreative kann ich absolut auch ausleben.
Ja, das auf jeden Fall, besonders bei den ganzen unterschiedlichen Menschen, die im Team sind. Ja, also so viel Vielfalt habe ich persönlich noch nie an einem Fleck gesehen, als wir den Teamtag einmal hatten und alle da waren. Und für die Zuhörenden, also unsere Unternehmenssprache ist Englisch, weil wir ganz viele Kulturen dabei haben und das waren wirklich Persönlichkeiten. Ich glaube, wenn uns jemand gesehen hätte in diesem Raum, hätte niemand gedacht, dass wir alle zusammenarbeiten, weil wir alle so ein unterschiedlicher Haufen sind. Und also das finde ich persönlich richtig cool. Das macht sehr viel Spaß. Aber jetzt für diejenigen, die dann Berlin noch nicht kennen und noch nicht mitbekommen haben, was ich nicht hoffe, dass ich da arbeite, was machen wir denn überhaupt?
Genau, also dann Berlin ist eigentlich ein Speedboat von HR-Experten und wir skalieren nachhaltig Firmen. Das heißt, wir stellen nicht nur ein und erweitern den bewerbenden Funnel, sondern wir sagen auch, okay, wenn diejenigen im Haus sind, was passiert dann? Onboarding, Weiterbildung bis hin zu Performance-Steigerung. Wir sind grundsätzlich Interimer, die mit einem Squad reinkommen. Das heißt, wenn jemand mit uns arbeitet, dann bekommt er nicht die Expertise von einem Berater, sondern wirklich von einem gesamten Team, das auch die Ärmel hochkrempelt und umsetzt. Vom Recruiting bis hin zu Interimmanagement, HR Operations ist ein riesengroßes Thema, gerade mit dem Digitalisierungsgrad, der ja in Deutschland schon unterschiedlich ausgeprägt ist, wird uns da nie langweilig und wir haben immer viel zu tun und sind, glaube ich, mit unserem flexiblen, transparenten Stundenmodell schon einzigartig auf dem Markt, ja.
Ja, und wir haben jetzt seit Anfang des Jahres eine Academy, also eine People and Culture Academy. Da bilden wir externe Unternehmen oder Menschen aus dem HR, kann ja auch Selbstständige sein, weiter zu verschiedenen aktuellen HR-Themen. Dann gibt es den Talentpool, wo wir Talente haben und wo KundInnen drauf zugreifen können, aber wo sich auch Talente eintragen können, die jetzt gerade einen Job suchen. Dann gibt es demnächst auch einen Newsletter, für den ihr euch übrigens bitte alle jetzt anmelden solltet, wenn ihr das hört hier. Also den Link packen wir natürlich in die Shownotes. Und wir machen Recruiting, wir besetzen interimmäßig Stellen. Wir, habe ich auch am Anfang von dir gehört, entlassen Leute. Und du und ich geben ja zum Beispiel auch Workshops zum Thema Unternehmenskultur und Werte. Also da ist schon einiges, was man machen kann. Und hast du das Gefühl, dieser generalistische Ansatz, dieser ganzheitliche Ansatz, kommt gut an am Markt?
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear that unites your team in comfort and style. It's clothing that bolsters your brand identity and creates a unique connection between your brand, your employees, and your customers. It's why Lands' End Outfitters has been a supplier of branded apparel to some of the world's most respected brands for more than 30 years. From logo polos to fully customized branded wardrobes, our world-class outfitters will partner with you to help your team feel confident on the job and put your brand into action. From logo application to online ordering, Lands' End Outfitters offers seamless solutions that give you peace of mind, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters should be your branded apparel partner. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20. Code POD20 for 20% off your first product.
Oder ist es eher so, dass man doch gezielt eher die Nische angehen sollte?
Also teils, teils. Natürlich sind die Nachfragen am Markt sehr spezialisiert. Hallo, wir haben dringenden Support im HR Operations. Wir müssen die vorbereitende Lohnbuchhaltung machen. Das sind Dinge, natürlich sind wir dafür da. Aber grundsätzlich, denke ich, ist dieser generalistische Aspekt enorm wichtig, weil viele und gerade die jüngere Generation, es wollen Menschen nicht mehr generalistisch arbeiten. Also diese Tendenz, die sich schon am Markt, hey, das ist meine Leidenschaft, ich will mich komplett spezialisieren und meine Expertise dahingehend aufbauen, was komplett in Ordnung ist. Aber grundsätzlich sagt ja HR, wir brauchen diese T-Shaped Person. Und diese T-Shaped Person werden immer weniger und die können wir abbilden.
Das bedeutet, was ist das genau?
T-Shaped, das ist quasi die horizontale Ebene. Du bist breit aufgefächert, hast aber in einem Bereich eine enorme Kenntnis. Und das würde ich jeden Bewerbenden oder Kandidaten oder Talenten auf dem Markt wirklich empfehlen, dass man sagt, so, ich kenne das Big Picture, ich weiß, was das alles beinhaltet. Und wenn du aber in dem Bereich einen Experten brauchst, dann hast du mich an Bord. Das ist, glaube ich, eine strategisch sehr gut aufgestellte Position. Und grundsätzlich, denke ich, ist dieser generalistische Aspekt im HR enorm wichtig, um eine Firma nachhaltig zu skalieren. Weil natürlich haben wir mit Dann Berlin viele Tech-Unternehmen aufgebaut. Ne? Wir haben Airbnb nach Europa gebracht, wir haben N26 die ersten 800 Mitarbeitenden eingestellt. Da lernst du enorm viel, allein auf der Reise. Und bei uns geht es nicht darum, und das ist ja auch im Hinblick auf die Academy, wir möchten unser Wissen, was wir auf dieser Reise collected haben, also bekommen haben, möchten wir gern teilen, damit die HRler auf dieser Welt oder in Deutschland einfach wissen, okay, wann erkenne ich die nächste Krise, wann erkenne ich die nächste Wachstumswelle? Und das ist enorm wichtig, einfach vorher zu wissen, damit man vorbereitet ist, damit man sein Team dazu auch coachen kann, trainieren kann. Und das beinhaltet für mich auch nachhaltiges Wachstum. Also auf jeden Fall holistisch denken und flexibel sein und business-driven aufgestellt sein und wirklich Sparring-Partner für C-Level sein. Also es geht nicht darum, HR der Anwalt für die Mitarbeitenden zu sein, sondern wirklich zu sagen, hey, ich bin Top-Mitglied des Managements und ich kann mich zu beiden Seiten ganz gut positionieren und kann nachfühlen, was eigentlich bei uns in den Firmen los ist.
Und du hast ja gerade schon bisherige KundInnen angesprochen, die ihr begleitet habt. Da sind ja auch zum Beispiel auch noch H&M dabei, ESN und also ganz viele weitere tolle KundInnen. Was sind denn so aktuell die Probleme, womit KundInnen jetzt aktuell am meisten ankommen im HR?
Ich würde sagen, die vergangenen Jahre war sehr geprägt von Hypergrowth. Ne? Alle wollten einstellen und es könnte nicht schneller laufen. Mittlerweile versuchen wir in unseren Kundenprojekten die Firmen von innen zu stärken. Ganz oft ein Thema ist Restrukturierung. Wenn du organisch wächst als Firma, dann hast du verschiedene Tochterfirmen, die sind unterschiedlich digitalisiert. Das heißt, dass wir da ansetzen müssen und wir müssen alle versuchen, auf ein gleiches Maß zu stellen. Das ist ein Riesenthema. Ich würde sagen, HR Operations im Atemzug auch, dass wir neben einer Tool-Implementierung auch sagen, hey, wir müssen die Prozesse streamline, wir müssen sie viel klarer aufstellen und Verantwortlichkeiten definieren. Das hören wir überall. Und ich bin aber jedes Mal geschockt, wenn ich mir die Realität in Deutschland anschaue, weil es tatsächlich oft so geht. Also die Finger werden in den Raum gestreut, weil eigentlich keiner das Projekt oder das Thema ownt. Und daher setze ich mich auch sehr stark ein für Skill-Based Organizations, dass du Product Owner hast für jegliche Themen. Am Ende des Tages eine Verantwortung, die aber vielleicht cross-functional in Teams arbeitet, aber dass man wirklich jemanden hat, der das End-to-End betreut und mit begleiten kann.
Mhm.
Genau. Also neben Hypergrowth ist immer noch aktuell, aber nicht mehr so viel. Wirklich Restrukturierung, Stärkung von innen und die ganzen operational Topics miteinander vereinen.
Also das, was eigentlich vor Employer Branding, was gerade alle machen, passieren sollte, weil Employer Branding nach außen funktioniert nicht, wenn es innen nicht.
Danke,
ja,
Kira.
Ja, dieses Fundament nicht da ist.
Man sagt immer man sagt auch Employee Branding before Employer Branding.
Ja.
Weil du kannst natürlich als Unternehmen einen Imageverlust haben. Du kannst deine Reputation verlieren, wenn du nach außen hin glänzt und nach innen gewisse Dinge ganz anders umsetzt. Ne? Also es geht wirklich darum, Mitarbeitende für sich zu gewinnen, gemeinsam etwas zu kreieren, was man dann nach außen stellen kann.
Genau.
Und ich glaube, da haben wir mit Dann Berlin auch ein schönes Fundament geschaffen. Wir waren so die ersten Jahre so eine Geheimwaffe für Gründer. Wir wurden von Gründer zu Gründer gereicht. Heißt, als Boutique-Beratung haben wir nie Kunden gezeigt. Wir haben nie Marketing gemacht, nie Sales gemacht. Also war auch ein sehr großes Privileg, muss ich auch an dieser Stelle sagen. Und als wir dann gemerkt haben, hey, wir haben neben den coolen Startups auch große Firmen gemacht, wie Accenture, H&M, Henkel.dx, ne? Dann haben wir gesagt, okay, wir müssen darauf stolz sein. Wir können das doch zeigen. Und die Mitarbeitenden haben wirklich so gejubelt und haben gesagt, so ja, let's do it, go girls, mach das mal. Wir sind ja auch eine frauengeführte und frauengegründete Firma. Dann sind wir damit rausgegangen und das hat sich am Anfang komisch angefühlt, von diesem Stealth-Mode unter dem Radar der Öffentlichkeit dann wirklich aktiv zu werden. Aber es fühlt sich auch richtig an, weil wir das tatsächlich ja auch gemacht haben. Ne? Also das ist nicht fake it until you make it, wir denken uns das aus, sondern es ist ja tatsächlich passiert. Mhm. Und ja, darauf sind wir stolz und freuen uns aber auf weitere Projekte und vielleicht auch weitere Kundenstämme mal anzugehen.
Ich finde, das ist auch so eine schöne Story, die du gerade erzählt hast, weil oft ist es ja so, viele machen es fake it till you make it, was du gerade gesagt hast, und irgendwann kommen dann die großen Kundinnen. Bei euch waren die großen Kundinnen zuerst und jetzt tretet ihr nach außen, und bei denen, die am Anfang fake it till you make it machen, die treten ja nach außen und tun so, als ob sie die geilsten wären, und dann kommen irgendwann vielleicht die großen Kundinnen. Und bei euch war es genau andersrum. Das macht das Ganze ja auch so, ja, schafft so ein Fundament, wo man dann einfach weiß, okay, das ist wirklich gut, was ich denn da einkaufe, und das, ne, Know-how, das bei euch, also es ist Wahnsinn, das, was ich in den letzten Monaten einfach auch für Fachbegriffe gelernt habe. Wirklich, also das war für mich oft so, wo ich dachte, okay, noch nie gehört, dann habe ich das gegoogelt, was, aha, interessant. Also das war schon cool, was man dann alles nochmal lernen kann. Müssen wir eigentlich auch noch die Geschichte erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Das ist wahrscheinlich ganz interessant für die Leute, die zuhören. Genau, also ich habe im, ich glaube, Januar, Februar einen LinkedIn-Post abgesetzt, und dann habe ich einen Job gesucht, weil ich wusste, okay, ich möchte mich wieder anstellen lassen, was lernen. Für 20 Stunden die Woche, entweder sitz in Hamburg, aber lieber war mir remote, ne, weil ich einfach sehr, sehr gerne in meinem Homeoffice bin, mit dem iMac und mit meinem Homie, und ja, das ist, ja, sind wir beide gleich. Genau, und dann war für mich eigentlich klar, okay, ich möchte in Konzern. Ich war noch nie im Konzern, ich habe damals im Event für Konzerne gearbeitet und dann immer schon die Geschichten gehört, aber ich wollte irgendwie mal arbeiten. Und habe aber von Freundinnen immer schon gehört, so, Kira, du bist kein Konzernkind, das ist dir zu langsam. Und ich so, nein, das mache ich. Und dann kamst du. Und dann haben wir einfach nur einen Call gemacht, um uns auszutauschen. Ne? Also du wusstest,
so wie jetzt irgendwie auch.
Genau,
ne?
Du wusstest, glaube ich, auch gar nicht, dass ich einen Job suche oder so. Ich weiß,
ja, also ich habe von deinem Buch gehört, und dann habe ich dich angeschrieben und lass einfach mal quatschen. Mhm. Und du hast, glaube ich, gesagt, so, ja, ich habe noch eine finale Phase mit dem Buch, und dann können wir reden. Und es war tatsächlich einfach ein Hangouts-Meeting, ne? Wo zig Nachbarkinder bei mir geklingelt haben.
Stimmt.
Mein Kind wollte irgendwie ein Apfelmus von mir, und ich war dann, dachte ich mir so, okay, Leute, warte mal, kann doch wohl nicht sein, dass es hier alles auf einmal kommt. Und wir hatten, glaube ich, so einen offenen Austausch, und du meintest so, hey, weißt du eigentlich, dass ich einen Job suche? Und dann war ich, erzähl mal mehr, ne? Und dann hat es irgendwie gefunkt, im Funke, weil sich im Funke-Podcast,
es hat gefunkt.
Und ja, wir machen, glaube ich, sehr, sehr coole Sachen zusammen und werden auch noch an neue Dinge angehen in der Zukunft.
Ja.
Da freue ich mich, aber es war ein schönes Netzwerken. Und das hast du ja auch immer wieder betont, so, hey, if you're not network, then you not work. Ne? Also dieses wirklich, es ist so, so wichtig. So wie ich sage, am Ende des Tages zählen die Beziehungen und die Menschen dahinter. So auch das Netzwerk, so auch die Community. Und das ist, glaube ich, den Tipp, den ich nicht nur Gründerinnen und Gründern gebe, damit sie vielleicht auch eine Finanzierungsrunde in irgendeiner Form einsammeln, sondern jeden Mitarbeitenden, jeden Geschäftsführer, dass dieser Austausch unwahrscheinlich wertvoll ist. Am Ende des Tages kann man nur gewinnen. Und das zählt.
Ja, und das ging dann alles auch super schnell. Also du hattest mir geschrieben, ich glaube im Februar, dann haben wir einen Call gemacht, dann haben wir beide gesagt, okay, wir überlegen uns jetzt beide mal, wie die Konstellation sein könnte. Und dann haben wir nochmal einen Call gemacht, dann habe ich danach, dann hast du quasi gesagt, ja, machen wir. Und dann habe ich Janett noch kennengelernt, musste ich noch Janett überzeugen, das hat dann auch geklappt. Und dann gab es ja auch schon den Vertrag, und dann war zum 15.03. alles klar. Dann habe ich dann angefangen.
Sag, also Speedboat.
Ja, absolutes Speedboat. Also es ging ja super, super schnell. Deswegen, ich bin gespannt, was wir da noch alles umsetzen. Also ja, da kann schon noch einiges passieren, was man da auch immer mal wieder am Arbeitsmarkt hört, wo wir anpacken können.
Ja, es ist super wichtig, auch immer sich zu reflektieren, Dinge zu hinterfragen und sein Business zu pivoten. Also ich bin die Letzte, die sagt, komm, let's do it. Ja, lass es einfach auch ausprobieren und auch gerne Dinge durchziehen. Es ist einfach unwahrscheinlich wichtig, dass wir uns weiterentwickeln auch.
Auf jeden Fall. Und da tragen ja auch die Teammitglieder ganz viel zu bei. Die haben ja auch super viel Know-how, das habe ich auch in den letzten Monaten schon mitbekommen. Und wir sind ja eine Remote-First-Company, so für Leute wie dich und mich ja ganz cool, die gerne im Homeoffice arbeiten. Aber trotzdem sind wir uns ja auch einig, eine Unternehmenskultur entsteht ja schon, wenn du dich auch ab und zu live siehst. Das haben wir ja zum Beispiel auch am Teamtag gemerkt. Da kommen ja ganz andere Gespräche zusammen, als wenn du einfach nur einen Call hast. Wie achtet ihr, weil ich bin ja noch nicht so lange dabei, aber wie habt ihr über die letzten Jahre auch schon darauf geachtet, dass diese Kultur entsteht? Was ist bei euch so New Work-mäßig?
Mhm. Also eine Kultur, wissen wir alle, ist nicht top-down. Die kannst du niemanden aufdiktieren, sondern sie ist da. Das heißt, bei uns fängt Kultur im Hiring schon an. Wir hatten jetzt die Geschichte zwischen uns erzählt. Natürlich gibt es noch viele, viele weitere, ja, die teilweise auch ganz absurd sind, weil wir sehr kreativ einstellen und schnell einstellen. Aber ich bin ein Mensch, der an persönliche Beziehungen glaubt. Und wenn ich remote mit jemandem arbeite, muss ich denjenigen kennen. Das heißt, da setzen wir schon an und sagen, hey, bei uns in unserer Unternehmenskultur glauben wir an Vielfalt. Wir haben ein internationales Team. Ich glaube, Menschen, die bei uns arbeiten und nicht an Vielfalt glauben, die sind dumm und fehlbesetzt. Also sowas gibt es tatsächlich nicht, weil wir es auch wirklich sehr aktiv nach außen tragen. Ohne Vielfalt kannst du nicht Äußerungen teilen. Du kannst dich nicht mit Ideen aneinander reiben. Du kannst keine Wärme erzeugen und demnach kannst du ja nicht innovativ sein. Das heißt, uns ist das extrem wichtig und wir gehen auf unsere Mitarbeitenden ein. Das heißt, wir machen Pulse-Checks zweimal im Jahr. Wir machen Team-Events. Natürlich jetzt nicht jedes Quartal, ne, weil wir haben unterschiedliche Menschen, die auch unterschiedliche Vorlieben haben. Ich bin viel im Homeoffice, aber ich reise auch extrem viel. Mhm. Von daher liebe ich diese zwei Extremen auch, dass ich da balancieren kann. Aber wir sind immer im Austausch. Und bei einer Remote-Firma ist es wichtig, klare Prozesse und Strukturen zu haben. Das heißt, unsere Teammitglieder wissen, wann sind die Check-ins. Es gibt immer einmal die Woche, wo wir uns alle sprechen. Wichtig. Dann auf Teamebene, dass nochmal die Senior Manager mit ihren Teams sprechen können. One-on-ones. Und viele reden immer bei einer Remote-Firma, ja, wie kannst du denn vertrauen? Wie kannst du denn dieses Zwischenmenschliche aufbauen? Und ich liebe Mentoring. Reverse-Mentoring, unwahrscheinlich wichtig, aber ehrlicherweise redet keiner über Shadowing. Cross-Functional Teams, projektbasiertes Arbeiten, davon lernst du und damit kann man sich auch super gut austauschen, weil du bist ein Consultant, hast vielleicht 4-5 Projekte.
Your brand deserves better than one-size-fits-all branded clothing. Lands End Outfitters creates apparel your team will want to wear, backed by above and beyond expertise. Go to business.landsend.com/pod20 and use code POD20 for 20% off your first product.
88% of the workweek is spent communicating, so it's important your team does it well. Enter Grammarly. Grammarly's AI helps teams communicate clearly the first time. It shows you how to make words resonate with your audience, helps with brainstorming, and lets you instantly create and revise drafts in just one click. Join over 70,000 teams and 30 million people who use Grammarly to move work forward. Go to grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly. Enterprise Ready AI.
Und in den Projekten triffst du ja auch unterschiedliche Menschen und musst dich unterschiedlich alignen und austauschen und verhandeln. Und allein das birgt ja auch unsere Unternehmenskultur, weil du nicht festgefahren bist in einem Department, du hast keine Bubble, sondern du gehst in die verschiedenen Bubbles mit rein. Und ich glaube, wenn eine Firma da holistischer aufgestellt ist, dann hat sie da hinsichtlich der Unternehmenskultur schon viel getan, weil man diesen Austausch, diesen regelmäßigen Austausch einfach stärkt. Und um die Unternehmenskultur auch zu halten, sind klare oder starke Leader in der Verantwortung, die Beziehungsebene zu forcieren. Es gab zum Beispiel einen Case, da hat eine Mitarbeiterin zu mir gesagt, Marie, ich bin nicht krank, ich melde mich aber jetzt mal krank, weil ich mich von meinem Freund getrennt habe, weil ich sogar ausziehen muss. Ich wohne gerade bei meiner Mutter, was soll ich machen? Ich bin mental gerade nicht in der Lage zu arbeiten. Und für mich war das als Führungskraft so gut zu hören, weil für mich ist es dann auch krank, ne? Es ist wirklich ein empathischer Austausch zu sagen, hey, ich ziehe meine Grenze, ich kann gerade nicht und habe so ein Vertrauen, das meiner Führungskraft zu sagen, damit kann ich viel besser arbeiten, ne? Und natürlich haben wir auch Slack und Teams, diese Ad-Hoc-Chat-Programme, total wichtig. E-Mails für Wichtiges, das ist auch total definiert und wichtig, aber ich liebe auch das Telefon. Also es ist total unterschätzt,
Wie oft wir telefonieren.
Ja, ich weiß nicht, wie viele Menschen dann sagen, so Gott, die Alte ruft mich wieder an. Aber ich liebe das, weil das auch nochmal eine ganz andere Nähe, für mich birgt es eine ganz andere Nähe. Und da sollte man einfach flexibel aufgestellt sein. Und du kannst deinen Mitarbeitenden vertrauen, wenn du sie kennst und wenn du ihnen Freiraum auch gibst, dass sie sich überhaupt auch beweisen können. Auch das ist ein Riesenthema, gerade auch in den Konzern. Und natürlich bin ich in einer dankbaren Rolle mit einer Firma, ne, 30, 40 Mitarbeitende. Das ist natürlich eine ganz andere Setup als jetzt mit Tausenden. Aber was ich sagen möchte, ist, wenn du an deiner Unternehmenskultur arbeitest, dann kannst du das auch auf Teamebene machen. Dann musst du das nicht im gesamten Konzern machen, um überhaupt einen Impact zu sehen. Man kann das auch mit seinen Direct Reports umsetzen.
Ja, guter Punkt, weil du musst nicht immer direkt das große Ganze anfassen bei einer Unternehmenskultur, sondern man sollte schon klein beginnen und dann gucken, okay, was funktioniert nicht gut. Und dann kann man das in die nächsten Teams, in die Abteilungen geben, ins ganze Unternehmen, aber nicht direkt versuchen, das ganze Unternehmen umzukrempeln.
Absolut. Das ist ja auch ein Prozess, ne? Du kannst ja nicht schnipsen und zack hast du am nächsten Morgen die Unternehmenskultur von Google oder Netflix, sondern du musst so kleine Brötchen backen, wie meine Oma immer gesagt hat. So Step by Step und dich mit deinem Team wirklich auseinandersetzen. Ich denke, eine gute Führungskraft ist auch jemand, der zuhört, die vielleicht auch so Kleinigkeiten kennt. Also ich hatte einen Kunden, da durfte ich 150 Leute einstellen. Ich war eigentlich im Recruiting, aber ganz ehrlich, die liefen alle durch meine Hand. Ich wusste die Namen der Kinder. Der eine hatte einen Job gesucht, eine Wohnung gesucht. Die andere hatte Probleme mit dem Kita-Platz. Ich habe da wirklich eine Vollumbetreuung gemacht. Und damit baut man ja eine Beziehung auf, ne? Und dann sieht man im Nachgang wirklich, was das eigentlich für einen Impact hat. Und ich finde, dass man das definitiv als Führungskraft mit übernehmen sollte, auch wenn das mal vielleicht nicht zum Business oder zur Performance direkt drauf einspielt.
Ja, und wie du eben gesagt hast, auch eine gewisse Offenheit für Freiraum mit auf den Weg geben. Also da haben wir ja zum Beispiel am Anfang darüber gesprochen. Ich habe ja den Podcast hier, das Buch, bin als Speakerin schon mal unterwegs und mir ist Freiheit zum Beispiel oder Flexibilität ganz wichtig. Und auch wenn ich die 20 Stunden in der Woche erledige, muss ich jetzt nicht jeden Tag da 4 Stunden sitzen. Mhm. Sitze ich mal einen Tag da länger, kann ich den anderen weniger machen. Also das ist ja total flexibel. Und ich glaube, das sollten viele Unternehmen einfach noch mehr machen und ihren Mitarbeitenden da vertrauen, weil dieser Biorhythmus ist ja bei vielen anders. Ich weiß, du und ich, wir arbeiten zum Beispiel sehr, sehr gerne auch abends, ne? Sind jetzt nicht die Frühaufsteher. Andere, habe ich ja gestern schon wieder gehört, eine steht um 5.45 Uhr auf, macht Sport und fängt früh an zu arbeiten. Deshalb schlafe ich noch 3 Stunden. Ne?
Ja, ja.
Es ist bei jeder Person anders und ich finde, dass man dann auch nicht diese strikten Arbeitszeiten fahren muss, weil im Endeffekt geht es um Ergebnisse und es geht nicht darum, die Arbeitszeit abzusitzen, jedenfalls nicht in der neuen Arbeitswelt. Das ist nicht mehr die Dinge, die wir
insbesondere
brauchen.
Im kaufmännischen Bereich. Ne? Ja. Also natürlich, wenn du jetzt in der Produktion bist, in der Logistik, ist es was anderes. Da findet man aber in meiner Welt auch andere Benefits. Aber gerade im kaufmännischen Bereich, also diese Stunden absitzen, du hattest mich ja auch gerade gefragt, was ist New Work? Und New Work ist aus meiner Sicht eine Bewegung hin, wie kriegen wir Management, Business und Mitarbeitende vereint? Und dazu gehört selbstbestimmtes Arbeiten. Ne? Also das ist, jeder ist anders produktiv. Und das sollte man wissen und schätzen. Und dazu gehört aber klare Kommunikation. Ich habe auch schon ganz oft gesehen, dass wenn das nicht da ist, dann haben wir da auch ein Problem. Also es gibt wir sind bei Dann Berlin keine Fun Company. Und natürlich sind wir sehr professionell und es zählen Resultate und wir müssen auch die extra mal gehen, definitiv. Ja. Aber die musst du ja nicht immer gehen. Ne? Es gibt dann Hochphasen und dann wieder Low-Phasen. Und wenn man da aber das Gesamtbild sieht und sagt, so, hey, am Ende des Tages, wie du sagst, zählen die Ergebnisse, hey, dann haben wir doch alles richtig gemacht.
Absolut. Und du hast auch gerade gesagt, ne, klare Kommunikation, natürlich nach innen, aber auch nach außen. Du hast nämlich gerade auch einen Beitrag geschrieben bei Business Punk, Nie wieder ist jetzt. Da geht es darum, politische Haltung zu zeigen von Unternehmensseite, also wie Organisationen sich nach außen positionieren sollten, besonders im Hinblick jetzt auf den Ausgang der Europawahl zum Beispiel, ja auch sehr interessant, was Unternehmen da tun können. Du bist noch Senior Advisor, du bist Speakerin, also du bist Mama, dich treibt ja ganz, ganz viel um. Warum ist dir das Thema Haltung zeigen von Organisationen so wichtig?
Also ich glaube, ich brauche jetzt nicht all die politischen Geschehen noch einmal für alle hier aufschlüsseln. Aber wir leben ja in verrückten Zeiten. Ja. Und ich bin der Meinung, wir dürfen nicht mehr neutral sein. Also neutral zu sein, das können wir uns derzeit nicht leisten. Wir müssen die demokratischen Verhältnisse gewährleisten. Ja, wir müssen einfach ein klar kritisches Hinterfragen und einen Raum für den Austausch bieten. Aber wir sollten auch den Bildungsauftrag nicht nur in der der Politik, in den Schulen sehen, sondern auch in den Organisationen. Wir sind nun mal auch als Arbeitgebende Menschen, die inspirierend sind, die vielleicht auch das Big Picture zeigen, die klare Richtung anweisen. Und natürlich kann ich niemanden als Geschäftsführung aufdiktieren, wie er zu denken und zu handeln hat in der privaten Bereich. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, hey, für meine Firma sind das die Kernwerte. Und wenn diese Kernwerte nicht mit deinen übereinstimmen, zu 80-90%, dann haben wir hier leider ein Problem, dann müssen wir in den Austausch gehen. Und authentisches Employer Branding ist unwahrscheinlich wichtig. Wir haben da eine gewisse Verantwortung und die Zahlen sagen es ja, wir müssen auch diese Verantwortung anerkennen und aktiv werden. Und daher habe ich auch bei Business Punk mich dafür eingesetzt, denn wir müssen aus der Vergangenheit lernen und wir müssen mittlerweile auch Firmen dazu befähigen, mit einem gewissen Check-up-Plan auch zu schauen, hey, wie kommen wir denn dahin? Ne? Leichter gesagt für kleine Firmen. Aber es ist wirklich ein Prozess und wenn wir das alles auf den untersten Ebenen ausspielen, dann kommen wir da auch hin. Davon bin ich überzeugt.
Auf jeden Fall. Doch, gute Punkte. Zum Abschluss. Was wären deine drei Tipps, die du jetzt an HR-Verantwortliche geben kannst, ob jetzt Führungskraft oder nicht, die sagen, ich möchte in meinem Unternehmen was verändern, wir müssen uns verändern, wir müssen uns anders aufstellen intern. Was wären so drei Dinge, die du mit auf den Weg geben könntest?
Wenn ich ein neues Baby hätte, ja, wenn ich jetzt ein neues Projekt hätte, einen neuen Kunden und Marie, du gehst jetzt als Head of HR rein, was würdest du machen? Ich würde tatsächlich zuerst mir eine Unternehmenskultur anschauen. Ich würde schauen, hey, was sind die Core Principles, die Operational Principles? Wo setzen wir an? Wer seid ihr? Was ist euch wichtig? Brauchen wir diese Meetingstruktur, ja oder nein? Also wirklich Gegebenes hinterfragen, weil es kann ausgelernt sein, es kann ausgelebt sein. Meistens werden Strukturen einfach über die Jahre gelebt und eigentlich gar nicht aktualisiert. Thema Best Practice auch. Ah ja, Marie, wir haben da eine Best Practice aufgesetzt. Ich so, okay, wann war das? Ja, 2020. Ja, schön. Das ist keine Best Practice. Ja, das ist eine Ansammlung von Datenleichen. Ja. Also immer wieder zu schauen, hey, was brauchen wir aktuell? Was können wir reduzieren, um Raum für Neues zu schaffen? Das wäre, glaube ich, so für mich diese Core-Arbeit, die ich auf Teamebene sehen würde. Dann, wenn ich mir es aussuchen könnte, wäre es definitiv in Technologie investieren, weil Technologie, ja, alle sind angegriffen, um Gott, das macht mich doch replaceable. Warum soll ich jetzt diese weiteren Kosten auf mich nehmen? Ich bin im HR ja schon in einer undankbaren Rolle, weil ich Geld rausknalle als Geld reinhole. Ja, ich höre euch, aber wenn ihr weiter euch modernisieren wollt, dann brauchen wir natürlich die Kapazitäten. Und ich höre auch viel von Mitarbeitenden die Tendenz zu Self-Service Center. Ich hätte gerne eine Plattform, wo ich lernen kann, wo ich meine Payslips bekomme, wo ich alle meine Daten einsehen kann. Die Nachfrage ist da, deswegen würde ich in Technologie investieren. Und der dritte Punkt ist ganz klares Leadership. Auch da mich hinsetzen, ich würde mir die Führungskräfte raussuchen, würde sagen, hey, lasst uns zusammensetzen. Was ist in eurem Team gefragt? Wo gibt's Diskrepanzen im Austausch? Also nicht nur hinsichtlich Unternehmenskultur, Performance, Employer Branding, politischen Äußerungen oder es gibt ja auch so Unconscious Bias Training. Ich würde wirklich schauen, wie kann ich die Führungsebene so kennenlernen, dass ich sie mit auf meinen Weg kommen. Und wenn man, glaube ich, diese drei Ankerpunkte setzt, Team, Technologie, Leadership, dann kommt man auch voran. In kleinen Schritten, aber man kommt voran und das zählt ja.
Ich glaube, das sind tolle Worte zum Abschluss, die sich viele von uns nochmal auf die Fahne schreiben können, besonders die, die im HR tätig sind. Und da hast du sehr, sehr viele gute Tipps gegeben, auch im Laufe der Folge, auch für Führungskräfte, für Remote Companies. Ich glaube, da war sehr, sehr viel für alle dabei. Und die allerletzte Frage, die alle New Work Now GästInnen gestellt bekommen, da bin ich auch gespannt, was du sagst. Okay. Was würdest du der jüngeren Marie raten?
Der jüngeren Marie? Alles so machen, wie du es getan hast. Das klingt total abfällig, aber ich denke mir, dass ich habe immer an mich geglaubt, ich habe immer meine Grenzen gezogen und wollte immer wachsen. Und aufgrund der Tatsache, wie gesagt, dass ich so jung Mutter wurde, habe ich gemerkt, ich habe Verantwortung, ich muss mich fokussieren. Und you can have it all, but not at the same time. Ne? Das ist ja das, was Oprah und dann Michelle Obama ja auch gesagt haben, das stimmt wirklich. Ich habe mich als junge Mutter isoliert geführt. Da waren viele meiner Freundinnen immer für mich da, aber auch viel in Clubs unterwegs und die haben von ihrer Karriere gesprochen, die 2-3 Jahre alt ist und ich dachte, oh, ich bin jetzt so eine Hausmutti. Entschuldigung, ist ja jetzt kein abfälliger Begriff sein, aber ich wollte ja mehr, ne? Und habe mich nicht wirklich richtig zu diesem Zeitpunkt gefühlt, aber ich wusste, Marie, geh deinen Weg, du wirst am Ende des Tages auch andere Kritiker überholen. Und deswegen stehe ich ganz klar zu mir, dass ich stolz auf mich bin. Das darf ich auch mal sagen.
Ach, schön. Das ist so schön. Das hört man so selten, besonders in unserer Bubble, dass wir stolz auf uns sein dürfen. Und das Zitat, was du gerade gebracht hast, du kannst alles haben, nur nicht zur selben Zeit, finde ich wirklich toll. Ist auch ein gutes Abschlusszitat für diese Folge. Mhm. Wir sind nämlich schon am Ende. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war schon sehr, sehr überfällig, diese Folge. Also ich freue mich, dass wir das jetzt auch einmal raus in die Welt tragen können. Und wenn ihr mehr zu Marie erfahren wollt, dann guckt natürlich gerne in die Shownotes, da ist alles verlinkt zum Thema LinkedIn und was sie noch so publiziert hat, alles zum Thema dann Berlin und natürlich auch den Newsletter, den dürft ihr gerne abonnieren, denn da stecke auch ich hinter, also das ist mein eigener Drive, dass ihr den abonniert, ja. Genau, und sonst vielen, vielen Dank, dass du da warst und ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei der nächsten Folge New Work Now und danke dir.
Ich habe zu danken, Kira. Ich freue mich auf das, was kommt.
Danke. Ciao.
Tschüss.
Podcast von Funke.
You've worked hard to build your brand, so why settle for one-size-all-fits branded clothing? Lands' End Outfitters creates apparel your employees will truly want to wear, all backed by above and beyond expertise. See why Lands' End Outfitters has been a branded apparel supplier to some of the world's most respected brands for more than 30 years. Go to business.landsend.com/pod20 and use code pod20 for 20% off your first product. That's business.landsend.com/pod20, code pod20, for 20% off your first product.
88% of the work week is spent communicating, typing, talking, and going back and forth on topics until everyone is on the same page. It's time for a change. It's time for Grammarly. Grammarly's AI ensures your team gets the point across the first time, eliminating misunderstandings and streamlining collaboration. It goes beyond basic grammar to help tailor writing to specific audiences. Whether that means adding an executive summary, fine-tuning tone, or cutting out jargon in just one click. 4 out of 5 professionals say Grammarly's AI boosts buy-in and moves work forward. It integrates seamlessly with over 500,000 apps and websites, is implemented in days, and is IT approved. Join over 70,000 teams and 30 million people who trust Grammarly to elevate their communication. Visit grammarly.com/enterprise to learn more. Grammarly, enterprise ready AI.
Attention, everyone! Wayfair's Black Friday preview sale is here early! Right now, score up to 70% off everything home at Wayfair. Shipped in time for the holidays. Shop early Black Friday deals now at wayfair.com.
Wayfair, every style, every home.